und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Verdauungscouch, eurem Podcast für fachlich fundierte Diskussionen von Themen rund um Magen und Darm, direkt aus unserer gastroenterologischen Praxis und das alles in leicht verdaulich. Nun, macht es euch gemütlich und lasst uns gemeinsam in die faszinierende Welt des heutigen Themas eintauchen. Heute diskutieren für euch Martin Storr aus Starnberg,
Achmed Mardisch aus Hannover
und Joachim Labenz aus Siegen.
In der heutigen Folge geht es um das Thema: Meine Speiseröhre ist allergisch, was kann man tun? Jetzt ist die Allergie an der Speiseröhre nicht unbedingt etwas, an das man denkt. Wenn ich von Allergien höre, dann denke ich an Heuschnupfen, denk an Hausstaubprobleme, denk an Juckreiz oder rote Haut. Achmed, wie kann das sein, dass die Speiseröhre allergisch ist?
Ja, wenn wir über die allergische Speiseröhre sprechen, dann gibt es immer eine gewisse Bedingung, dass es eben letztlich zu einer allergischen Reaktion kommt. Wir haben ja die Schleimhaut, die uns ja eigentlich vor äußeren Einflüssen schützt, also die Barriere, wie wir so schön sagen, nach innen. Aber diese Barriere kann, und das wissen wir ja aus dem gesamten Magen-Darm-Trakt, gestört sein. Sie kann löchrig sein. Und wenn sie löchrig ist, dann kommen im Grunde genommen entweder Allergene aus der Luft oder aus der Nahrung, geraten quasi in tiefere Schichten der Schleimhaut und lösen dann eine Immunreaktion aus. Und diese Immunreaktion bedeutet dann im weiteren Verlauf eine Entzündungsreaktion im Bereich der Schleimhaut. Und die Folge der Entzündungsreaktion ist dann eben eine chronische Entzündung. Und diese chronische Entzündung macht dann entsprechende, ja, Symptome und entsprechende typische Beschwerden eines Patienten. Und dann sind wir im Grunde genommen, wenn du die Allergie der Speiseröhre beschreibst, bei dem Krankheitsbild der eosinophilen Ösophagitis. Und da kann man eine Menge dazu erzählen. Jochen, meinst du auch, ne?
Ja, das ist zweifelsohne richtig. Eigentlich muss man sagen, sollten wir traurig sein, dass wir dieses Krankheitsbild über Jahre oder Jahrzehnte übersehen haben. Das muss man ja fairerweise sagen. Also korrekte Erstbeschreibung war vor etwas mehr als 30 Jahren und das ist in der Medizin relativ wenig. Und es wird auch heute noch übersehen. Man kann dieses Krankheitsbild, finde ich, ganz gut vergleichen mit dem Asthma. Viele Menschen kennen Asthma und dort lösen auch Allergene in den Atemwegen Verkrampfung aus. Und deshalb können die Leute schlecht ausatmen. Und hier ist es genauso. Hier lösen die Allergene Verkrampfung oder Störung der Motorik in der Speiseröhre aus. Deshalb ist auch ein Kardinalsymptom, dass es irgendwie mit dem Schlucken nicht so richtig klappt. Und ich glaube, das ist etwas, was wir heute gut wissen und wo wir glauben, dass diese Krankheit wahrscheinlich viel häufiger ist, als sie bisher festgestellt wurde. Die Frage, die wir uns immer stellen und die ich mir auch immer wieder stelle und du wahrscheinlich auch, Martin: Wieso wird diese Diagnose oft nicht gestellt oder erst spät gestellt, nach Jahren oder Jahrzehnten manchmal?
Da haben wir, glaube ich, viele Aspekte, die das erklären könnten. Aspekt Nummer eins, den wir oft übersehen, wenn wir uns sozusagen selber kasteien, dass man die Diagnosen so spät stellt, ist die Tatsache, dass das Krankheitsbild bei dem Patienten relativ mild verlaufen kann. Ich habe viele junge Männer gesehen, die dann von der Kindheit berichten, wo sie einfach schlank und dürr waren, wo die Großmutter gesagt hat, naja, der Jürgen, der ist halt ein schlechter Esser, ja, oder wo der Jürgen dann am besten gleich selber denkt, jammert lieber nicht, weil er möchte nicht einen Männerschnupfen unterstellt bekommen und dann gedeiht er halt nicht ganz so gut und es geht so irgendwie unter. Und viele Menschen berichten ihre Beschwerden nicht so sehr. Das ist gerade bei jungen Männern oftmals sehr auffällig, aber auch bei anderen Menschen, die sozusagen erst nach 20 Jahren so eine Art Katharsis haben, also immer wenn ich beim Essen bin, dann muss ich sehr viel Wasser nachtrinken und irgendwann fällt ihnen das auf, dass es einfach zu viel ist, was sie an Wasser nachtrinken. Also wir haben ein Krankheitsbild, was zu Beginn oder was lange Zeit mit wenig Symptomen laufen kann oder wo die Patienten gar nicht wissen, ist es ein Symptom oder ist es einfach das normale Leben, das das bedingt. Dann haben wir auf der anderen Seite ein Krankheitsbild, was medizinisch erst relativ neu bekannt ist. Das hast du uns ja gerade erläutert. Das heißt, inzwischen müssten es alle Gastroenterologen wissen, aber vermutlich gibt es einfach noch Gastroenterologen, die haben tatsächlich ihr Studium gemacht, bevor es dieses Krankheitsbild gab. Und obwohl natürlich wir eine Fortbildungspflicht haben, so bis Wissen so wirklich durchdringt und jeder mal das Bild gesehen hat und bis jeder mal weiß, was man diagnostisch alles erfüllen sollte, da werden wir gleich noch drüber sprechen, kann es sehr gut sein, dass wir noch Menschen, Gastroenterologen in unseren Landen haben, die das Krankheitsbild nicht so gut kennen oder die um die Diagnostik nicht so gut wissen. Und dann kommt noch etwas, was ich der Meinung bin, was immer so ein bisschen zu wenig besprochen wird, weil wir gehen davon aus, dass wir das Krankheitsbild vor 30 Jahren nicht kannten und deshalb übersehen haben. Auf der anderen Seite sehen wir schon auch eine relativ starke Zunahme der Inzidenz. Wir wissen im Prinzip nicht, ob es ein Krankheitsbild ist, das aufgrund irgendetwas ausgelöst wird, was wir noch nicht kennen und was einfach stark zunimmt. Und der Ahmed hat uns ja vorhin erklärt, das Krankheitsbild hat unter anderem einen Barriereschaden. Und damit hat man das Wort Barriereschaden, was ich bei entzündlichen Darmerkrankungen, bei Magenerkrankungen plötzlich auch habe. Und beim Barriereschaden wissen wir noch gar nicht so sehr, wodurch das ausgelöst wird. Aber Dinge wie Umweltnoxen, also Umweltverschmutzung, aber auch Lebensmittelzusatzstoffe, gerade so Emulgatoren oder industriell gefertigte Lebensmittel, können einen Barriereschaden verursachen. Es kann auch gut sein, dass wir tatsächlich in einer Epidemie sind und diese Krankheiten noch sehr viel mehr zunehmen. Da bin ich mir gar nicht so sicher, aber immer wenn ich das Wort Barriereschaden höre, denke ich immer, ja, das ist der Barriereschaden, ist schon sehr, sehr menschgemacht. Irgendwo haben wir da unsere Hände im Spiel und wissen es nur noch nicht. Das, glaube ich, aus meiner Sicht sind die Gründe, wieso die Diagnose oftmals sehr spät gestellt wird. Manchmal wird auch angeführt, dass sozusagen die Zugänglichkeit zu einer Magenspiegelung nicht so tippitoppi toll ist und man manchmal warten muss. Das halte ich persönlich für eine ungeeignete Ausrede, weil ein Mensch, dem sozusagen Speise in der Speiseröhre stecken bleibt, der kommt dann ja oftmals über eine Krankenhausnothilfe oder über eine Dringlichkeit zum Gastroenterologen, dass Menschen mit so einer Schluckstörung plötzlich keine Untersuchungen bekommen. Das mag ich nicht wirklich glauben. Was sind denn die geeigneten diagnostischen Maßnahmen, die man ergreifen möchte, um so eine Allergie der Speiseröhre zu diagnostizieren, Ahmed?
Da gibt es im Grunde genommen eine zentrale Maßnahme und zentrale Diagnostik. Und das hast du ja gerade gesagt. Wir haben ja in der ersten Folge zur Speiseröhre über die Schluckstörung gesprochen. Die Schluckstörung ist ja ein Symptom, was ein Alarmsymptom ist und immer eine Abklärung bedarf. Und in dieser Situation, wenn wir das vermuten, wenn der Patient ja im Grunde genommen angibt, dass das Essen nicht gut klappt, dass vielleicht auch Speisen hängen bleiben, ja, das nennen wir dann Bolusobstruktion. Das ist ja manchmal eine Notfalluntersuchung. Aber wenn er jetzt nur die entsprechenden Schluckstörungen hat, dann ist das Entscheidende, wir machen eine Magenspiegelung und wir entnehmen aus dem gesamten Bereich der Speiseröhre mal mindestens, und das sagt uns die Leitlinie, 6 Proben. Und der Pathologe wird uns dann die Diagnose mitteilen, indem er nämlich die eosinophilen Granulozyten zählt, und da gibt es so Cut-offs bei 15. Wenn man aber in der Literatur schaut, wir hatten das mal festgelegt, dann ist das gar nicht so klar, ob das nun 10 oder 15 sind. Auf jeden Fall eosinophile Granulozyten, das sind ganz bestimmte Entzündungszellen, die gehören nicht in die Speiseröhre. Der Wert müsste normalerweise bei 0 sein. Also insofern, jede Erhöhung ist schon etwas Krankhaftes. Aber wenn wir haben so bestimmte Grenzen, die wir so für die Diagnose dann haben wollen. Aber sagen wir mal, der Schnitt bei 15, und wenn der Pathologe sagt, ja, wir haben hier einen bestimmten Anteil an eosinophilen Granulozyten, dann steht die Diagnose letztlich der eosinophilen Ösophagitis, und dann geht es schon auch an die Therapie. Unsere Leitlinie sagt natürlich auch, wir müssen andere Erkrankungen auch ausschließen, die auch so etwas machen können. Das sind ganz, ganz viele Erkrankungen, die wir natürlich im Einzelnen nicht immer durchdeklinieren können. Wir müssen es nur im Hinterkopf haben, wenn irgendwie Standardtherapie nicht funktioniert. Also, Patient hat entsprechende Schluckbeschwerden. Wir machen eine Magenspiegelung mit der Entnahme der mindestens 6 Proben. Der Pathologe sagt uns, die sogenannten eosinophilen Granulozyten sind in ihrer Anzahl erhöht, und dann steht die Diagnose einer eosinophilen Ösophagitis. Und dann ist es das für dieses Krankheitsbild. Also klingt ja eigentlich sehr simpel. Du hast es ja auch gerade gesagt, warum, ja, stellen wir die Diagnose immer noch sehr spät? Das hat ja viele Faktoren. Insbesondere, ja, klar kann es das Wissen der Behandler sein, aber es ist eben auch letztlich über die Jahre die Anpassungsvorgänge, die ein Mensch bei der Ernährung macht. Also, ne, er isst bestimmte Dinge nicht, kaut lange, speichelt ein, trinkt viel, hast du alles schon genannt. Und das ist sicherlich auch ein Grund, warum wir dann eben auch spät die Diagnose stellen. Im Durchschnitt, trotz des ganzen Wissens und Wissensansammlungen in den letzten 10 Jahren, Und das zeigen Studien, dauert es im Durchschnitt immer noch 6 Jahre, bis wir die Diagnose stellen. Also da muss jeder sensibilisiert sein. Und ich glaube, entscheidend an dem Punkt ist, dass wir eben nicht einfach nur einem Patienten fragen, haben Sie Schluckstörung? Weil der, der im Grunde genommen seine Ernährungsweise angepasst hat, denkt ja, das ist das normale Schlucken. Und insofern müssen wir so ein bisschen in die Tiefe fragen, hast du ja auch gesagt, sind Sie immer der Letzte am Tisch, weil Sie ja sehr langsam essen, weil Sie beim Essen viel trinken, weil Sie bestimmte Nahrungsmittel meiden. Also das gehört für die Anamnese noch dazu, dann kriegen wir diese Patienten dann auch schneller diagnostizieren, wenn wir im Grunde so ein bisschen in die Krankheitsgeschichte und in die Symptomerhebung einsteigen. Also am Ende ist es die Magenspiegelung mit der Probeentnahme und dann steht die Diagnose. Oder habe ich was vergessen, Jochen?
Also für die Diagnosestellung nicht, aber das Problem, warum das so spät diagnostiziert wird, ich glaube, das ist noch tiefer liegend. Erstens ist es ein bestimmtes Patientenklientel, nämlich überwiegend junge Männer, und die sind per Definition oft nicht krank. Ja, die wollen nicht krank sein und die fühlen sich nicht krank und gehen deshalb auch nicht zum Arzt. Und das Wissen in der Ärzteschaft, speziell in der Hausärzteschaft, ist oft noch relativ gering ausgeprägt. Wenn wir mal bei Fortbildungsveranstaltungen fragen und da sitzen 50 Hausärzte, wer kennt einen Patienten oder behandelt einen Patienten mit eosinophiler Ösophagitis, dann sind das 1 bis 2 von 50, die aufzeigen. Das müssten aber deutlich mehr sein. Das heißt, dieses Wissen, um die Krankheit zu verbreiten, ist wichtig. Denn wenn ich daran denke, dann ist die Diagnose absolut simpel. Es ist eben einfach die Endoskopie mit den Biopsien. Die Pathologen wissen das heute scheinbar auch, wie man das diagnostiziert, jedenfalls wenn sie danach gefragt werden. Das ist so, das war über viele Jahre wahrscheinlich auch nicht der Fall. Aber dann ist es wirklich einfach daran denken, und deshalb ist, glaube ich, unser Podcast auch wichtig, dass man über diese Krankheit informiert, dass es sie gibt und dass sie möglicherweise häufiger ist als chronisch entzündliche Darmerkrankungen wie Morbus Crohn oder Colitis ulcerosa. Und das sollten wir tun. Warum? Weil mit jedem Jahr Zeitverlust geht auch einher bei vielen Ösophagusfunktionsverlust. Und das kommt nicht immer wieder. Also die langfristigen Folgen oder Komplikationen dieser Erkrankung, Ausbildung von Engen, Ausbildung oder Reaktion des Patienten, soziale Isolation, ich kann nicht mehr in ein Restaurant gehen, weil ich nicht genau weiß, was ich da kriege und ob ich das tatsächlich essen kann, das ist ganz wichtig. Eins können wir heute mit relativer Sicherheit sagen, Krebs macht es wahrscheinlich nicht, das wollen natürlich auch viele wissen, aber die Folgen für die Patienten können sehr erheblich sein. Wir alle kennen ja auch alte Patienten, die 30, 40 Jahre mit so einer ledierten Speiseröhre rumgelaufen sind. Und das sieht oft nicht gut aus und ist dann auch oftmals nicht wieder sozusagen in den Normalzustand zurückzuversetzen. Das ist, glaube ich, etwas, was wir wissen müssen. Und das, was ich, glaube ich, ganz wichtig finde, ist immer auch die Frage nach den Begleiterkrankungen. Ja, zum Beispiel Asthma, Hauterkrankungen und so weiter, Nasenpolypen, alle diese Erkrankungen, die auf ähnlichen immunologischen Mechanismen beruhen. Und wenn man da interdisziplinär fragen würde, wenn der Hals-Nasen-Ohrenarzt fragt, haben Sie auch Schluckstörungen, der Hautarzt diese Fragen stellt, ich glaube, dann würde man auch noch mehr entdecken, als wir das bisher getan haben. Was würdest du denn tun, Martin, wenn du jetzt die Diagnose gestellt hast? Beispielsweise bei einem jungen Mann. Wie geht es dann weiter? Wie therapierst du das? Hast du da bestimmte Wege, die du einschlägst, oder machst du das sehr individuell?
Im Prinzip, wir unterhalten uns ja gerade über ein junges Krankheitsbild, von dem wir gerade feststellen, die Diagnose ist, wenn man dran denkt, sehr, sehr simpel zu tätigen mit einer Spiegelung und der Gewebeprobe, die die Diagnose bestätigt. Ähnlich ist es in der Therapie auch. Ja, ich sage oftmals den Patienten, die wollen natürlich auch einen kompetenten Arzt haben, sage ich oftmals, die Therapie der eosinophilen Ösophagitis, das ist wie Malen nach Zahlen. Ja, das ist es natürlich nicht, ja, aber der Patient möchte ja sozusagen auch geborgen sein. Was ich schon immer erwähne, ist, den Aspekt hast du auch kurz gebracht, es macht nichts Bösartiges, ja, man entwickelt keinen Krebs draus. Das wollen die Menschen schon wissen. Dann stelle ich aber fest, dann kommt so die Erleichterung, die auch zu Leichtsinn führen kann, nämlich zu Leichtsinn, Aber dann brauche ich auch keine Therapie. Und das ist bei dem Krankheitsbild nicht so, weil du ja darauf hingewiesen hast, es gibt diese langfristigen Komplikationen mit dieser enger werdenden Speiseröhre, der Fibrosierung. Das heißt, die Menschen brauchen schon jemanden, der sie langfristig führt, konsequent die Nachsorgen durchführt und konsequent entscheidet, wie kann man die Therapie gerade ein bisschen lockern und wie kann man sie wieder rauffahren. Aber wir haben in der Therapie eine enorme Evolution hingelegt, von einem Krankheitsbild, das neu ist, wo man gar nicht wusste, was man tut, über dann Versuche, das ist eine allergische Erkrankung, die Allergie zu identifizieren, die Lebensmittel zu meiden. Das waren im Prinzip ganz furchtbare Zeiten, weil das ist für die Menschen sehr, sehr einschneidend. Dann über den Versuch, na, es könnte was mit Säure zu tun haben. Wir gehen mit Säureblockern rein. Das war lange Zeit die einzige sinnvolle Medikation. Da haben wir kennengelernt, ein Teil der Patienten profitiert davon. Aber es ist eben nicht die Mehrzahl. Über dann, dass man festgestellt hat, naja, man braucht Antientzündliches. Antientzündliches ist bei sofort im Begriff. Cortison mit dabei. Das Cortison, was man heutzutage verwendet, ist ganz, ganz harmlos, weil es sozusagen direkt an der Schleimhaut wirkt, aber nicht mehr diese Nebenwirkungen im Körper hat. Also wir haben keine EOE-Patienten, die aufgrund von der Cortisontherapie einen Stirnnacken oder eine Zuckerkrankheit entwickeln. Und dann haben wir neuerdings auch noch moderne biologische Wirkstoffe, die so wirklich in die allergische Therapie mit eingreifen können. Das ist eine richtige Evolution und die Leitlinie legt uns ja auch relativ gut fest, was wir in welchem Ablauf machen können. Und wenn es in die medikamentöse Therapie reingeht, ist ja eigentlich sehr gut geregelt. Therapieentscheidung nach Kontrolle nach einer gewissen Zeit, ob diese Therapieentscheidung richtig ist, ob sie erfolgreich ist, ob man nachjustieren kann oder ob man mit der Medikation runtergehen kann. Fangen wir doch mal mit dem Einfachsten an. Wie gehen wir denn heutzutage mit den Ernährungsproblemen bei diesen Patienten um? Sollen wir die Ernährungsumstellung noch empfehlen oder, sag mal, weil wir so gute medikamentöse Therapien haben, sparen wir uns den ganzen Voodoo mit der Ernährung, das ja die Lebensqualität schon sehr stark einschränken kann?
Also ich persönlich mache das nicht so, wie das vor 10 Jahren propagiert wurde, diese sogenannte Six-Foot-Elimination-Diet, also ganz viel weglassen, was ein sozialverträgliches Leben gar nicht mehr zulässt. Und bei dieser Patientengruppe, vor allen Dingen der jungen Männer, ist das kaum umsetzbar. Ich habe nicht einen einzigen Patienten, der das irgendwie langfristig hinbekommen hätte. Es gibt neue Untersuchungen dazu, dass man es auch durchaus erstmal versuchen kann, mit einer oder zwei Dingen weglassen. Weizen zum Beispiel oder Milchprodukte wegzulassen und dass man zumindest einen Teil der Patienten damit erwischen kann. Und ich bespreche das. Und wenn der Wunsch da ist, das zu testen, dann empfehle ich das auch, dass man eine solche Eliminationsdiät macht mit ein oder zwei Dingen, das nach 3 Monaten kontrolliert, ob es was gebracht hat oder nicht. Extrem häufig wird man damit nicht erfolgreich sein. Aber wir haben, und das ist, glaube ich, ganz wichtig, bei diesem Krankheitsbild auch Zeit. Die Patienten kommen mit einer Vorgeschichte von Jahren. Und um jetzt die richtige Therapie zu finden, kann man sich durchaus auch mal ein paar Wochen oder ein paar Monate Zeit nehmen. Also wenn Sie das möchten, mache ich das auf diese Art und Weise. Es kommt immer wieder die Frage, kann ich das nicht testen mit dem Hauttest oder ähnlichen Dingen? Nein, mit den heute zur Verfügung stehenden Möglichkeiten können wir das leider nicht austesten. Und man muss noch dazu fügen, es gibt auch durchaus Beobachtungen, dass Patienten dann zum Beispiel in der Pollenzeit, obwohl sie Eliminationsdiät machen, auf einmal die Entzündung wieder aufflammt, weil eben Pollen auch geschluckt werden und dann in der Speiseröhrenwand ihre Probleme ausrichten können. Insgesamt habe ich, glaube ich, 1 oder 2 Patienten, die wirklich längerfristig mit diätetischen Maßnahmen zurechtgekommen sind. Und ich überblicke schätzungsweise 100 Patienten. Also es ist ein selten erfolgreiches Therapieprinzip. Hast du da mehr Erfolg, Ahmed?
Nein, nicht wirklich. Meistens ist es eigentlich auch der Patient, der das für sich selber festlegt, dass er diesen Weg geht. Also, ja, dass ich jetzt einem Patienten, der da ganz unbeleckt ist, mit dieser Ernährungsintervention irgendwie dann weiterhelfen kann, ist eigentlich selten, sondern weil sie wollen dann eine konsequente medikamentöse Therapie, die soll auch schnell wirken. Und man muss ja sagen, mit den lokal wirkenden Cortisonpräparaten, dieser Mini-Brausetablette, die es ja dafür zugelassen ist für dieses Krankheitsbild seit 2018, haben wir ja wirklich was an der Hand. Da schaffen wir ja die Abheilung in 8 Wochen in 85%. Und das ist ja so ein hoher Prozentsatz. Und dann reduzieren wir die Dosis und machen die Therapie über einen längeren Zeitraum weiter. Martin hat schon bereits gesagt, natürlich darf es auch Pausen geben, die wir dann natürlich kontrollieren, dann auch im Verlauf. Ich glaube, wichtig ist an dieser Stelle, das haben wir vielleicht in einem ein oder anderen Nebensatz erwähnt, wir dürfen die Patienten nicht aus den Augen verlieren. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass die Patienten eine Therapie über 12 Wochen machen und dann sehen wir sie nicht mehr. Und sie kommen dann wieder, wenn sie wieder ein Problem haben, also sprich auch das Speisen in der Speiseröhre hängen bleiben etc. Also wir wollen die Patienten regelmäßig sehen. Patienten brauchen eine längerfristige Therapie und mit diesen wirklich minimalen Dosierungen der lokal wirkenden Cortisonpräparate haben wir da wirklich etwas in der Hand, wo wir Patienten in einem hohen Prozentsatz auch über ja eine lange Zeit abgeheilt und mit normaler Ernährungsweise dann auch entsprechend behandeln können. Es gibt mittlerweile Studien, in denen über 3 Jahre diese Präparate dann auch eingenommen wurden. Ernährung ist einfach ein schwieriges Thema. Bei den Kindern ist ja auch ein Krankheitsbild der Kinder, spielt das eine wichtigere Rolle, aber bei den Erwachsenen kriegt man das von der ja, Compliance, wie wir so schön sagen. Das kriegt man nicht geregelt im Alltag. Und man darf auch nicht vergessen, wenn man jetzt alle Studien nimmt zu diesem Thema Ernährung, Six-Food-Eliminationsdiät etc., die Ansprechraten sind ja auch im Schnitt maximal 60-65%. Also es ist natürlich immer noch ein sehr, sehr großer Anteil, der, selbst wenn es konsequent die Ernährung umstellt oder das befolgt, immer noch weiter Beschwerden hat. Also für mich persönlich ist es die letztlich lokal wirkende Cortison-Brausetablette eigentlich das, womit ich auch starte, sagt ja auch unsere Leitlinie. Wir können zwar mit einem Säureblocker arbeiten und mit einer Ernährungsintervention, aber die Datenlage ist so, dass im Grunde genommen unsere Empfehlung die entsprechende lokal wirkende Cortison-Brausetablette ist, die ja mit 2x1 Milligramm wirklich eine sehr, sehr niedrige Dosis ist. Martin, stimmst du mir dazu oder willst du mir da widersprechen?
Ich widerspreche dir da nicht. Ich bin auch ein großer Freund davon. Das sind Menschen, die mitten im Leben stehen, die oftmals keine relevanten anderen medizinischen Erkrankungen haben und die aus ihrem Symptomenbild raus wollen und wollen wenig Arztkontakte haben. Und die Ernährungstherapie, es beruhigt mich ein bisschen, dass es bei euch auch so ist, dass vielleicht 2 von 100 irgendwie damit führbar sind und damit ist man in einem Bereich, wo man sagt, dann muss man es auch nicht anbieten. Auch vor dem Hintergrund, wir reden ja eigentlich von, wenn dann überhaupt, allergischen Erkrankungen. Ich sage den Patienten schon immer, wer den Weg der Ernährungsumstellung gehen möchte, redet dann aber auch von lebenslanger, strenger Auslassdiät. Und die einfachste Ernährungsversion wäre ja sozusagen die Ernährung frei von tierischen Milchprodukten. Ja, und da reden wir sozusagen jetzt nicht vom Milchzucker, der Laktose, sondern wir reden, das ist ja eine Allergie. Wir reden von dem Casein, also dem Milchprotein. Und allein wenn die Menschen das hören, erkennen sie schon, dass das nichts Sinnvolles ist, auf das man sich einlassen kann. Mit Steroiden sind die Menschen gut geführt. Was abschließend, glaube ich, schon ein bisschen angeklungen ist, wer soll diese Menschen führen? Und da stimme ich dir zu, Ahmed, das ist eine Erkrankung, die soll der Gastroenterologe führen. Der Hausarzt soll wissen, was es ist und soll die Patienten schicken. Aber es ist ein Krankheitsbild, was eine stringente Nachsorge braucht, die nicht sehr häufig ist, aber die kontrolliert und orchestriert sein muss. Die Patienten soll der Gastroenterologe sowohl in der Nachsorge als auch in der Therapie führen und dann sind die Patienten gut eingestellt. Ahmed, möchtest du uns heute das Schlusswort sprechen? Was sollen unsere Zuhörer mitgenommen haben?
Ja, ich denke, wir haben ja heute über die Allergie der Speiseröhre gesprochen und das ist ja so ein volkstümlicher Begriff, wenn man so schön sagen möchte. Und wir sprechen ja von der eosinophilen Ösophagitis, ein Krankheitsbild, was wir sehr gut in den letzten 10 Jahren beforscht haben, wo wir viele neue Erkenntnisse gewonnen haben. Ein Krankheitsbild, was erst seit 30 Jahren bekannt ist, also ein junges Krankheitsbild ist. Aber wir haben schon den Eindruck, neben letztlich der Sensibilität gegenüber dem Krankheitsbild, also die meisten Gastroenterologen kennen es natürlich mittlerweile, muss es schon auch so sein, dass die Häufigkeit deutlich zugenommen hat. Und die eosinophile Esophagitis ist mittlerweile das zweithäufigste Krankheitsbild im Bereich der Speiseröhre. Diagnose ist relativ simpel. Wir machen die Magenspiegelung mit den entsprechenden Probenentnahmen, dann steht die Diagnose und dann können wir die konsequente Therapie einleiten. Und das ist allen voran die lokal wirkende Cortisontherapie mit hohen Heilungsraten im Sinne, wir drängen die Erkrankung zurück. Aber es ist auch klar, wenn wir die Therapie absetzen, kommt das Krankheitsbild wieder. Das ist chronisch. Insofern brauchen wir auch eine längerfristige Therapie und wir brauchen natürlich eine langfristige Betreuung dieser Patienten, die natürlich in Gastroenterologenhand am besten aufgehoben ist. Säureblocker und Ernährungsintervention sind eher weniger wirksam, sind Optionen auch zusätzlich, aber wirken schlechter und insofern haben wir mit den lokal wirkenden Cortisonpräparaten eigentlich die Therapie in der Hand, mit denen wir den Patienten auch langfristig in einem hohen Prozentsatz helfen können.
Exzellent. Da war jetzt irgendwie alles dabei, was nur geht für die Allergie der Speiseröhre. Das war's sozusagen heute wieder auf der Verdauungscouch. Meine Speiseröhre ist allergisch. Was kann man tun? Ich hoffe, dass alle Zuhörer einiges Neues erfahren haben und vielleicht den einen oder anderen Tipp für sich selber mitnehmen konnte. Wir freuen uns, dass ihr zugehört habt und freuen uns, wenn ihr wieder mal reinhört, wenn es wieder heißt, herzlich willkommen auf der Verdauungscouch. Der Podcast Die Verdauungscouch ist auf allen üblichen Podcast-Plattformen zu hören. Abonniert uns einfach und liked uns, um keine Folge zu verpassen und hinterlasst gerne eine Bewertung. Wenn ihr uns Gedanken mitteilen wollt oder Themenvorschläge für weitere Folgen habt, dann könnt ihr dies gerne auf unserer Webpage unter www.verdauungscouch-podcast.de hinterlassen. Wir freuen uns auf euer Feedback. Bleibt gesund und denkt dran, eine gute Verdauung, die beginnt im Kopf.